Für Präsident George W. Bush begann der Morgen in Sarasota, Florida, wo er eine Vorlesestunde für Grundschulkinder abhalten sollte. Das war Teil der Kampagne für sein Gesetzespaket No Child Left Behind. Seine neue Regierung hatte immer noch nicht richtig Tritt gefasst. Die Übergangszeit des Regierungswechsels war holprig verlaufen und durch die erbitterten Auseinandersetzungen zwischen Bush und dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Al Gore um die Neuauszählung der Wählerstimmen in Florida beeinträchtigt worden. Der Supreme Court hatte ihn schließlich in einer umstrittenen Entscheidung zum Gewinner der Präsidentschaftswahlen vom November 2000 erklärt, eine Entscheidung, die viele Leute im September 2001 immer noch nicht akzeptieren wollten.
Gordon Jondrow, Pressereferent Weißes Haus. Der Tag begann völlig normal. Der Präsident drehte seine Joggingrunde und ich nahm die Mitglieder des Pressepools mit, um den Präsidenten zu begleiten. Ich erinnere mich, dass ich von einer Biene gestochen wurde und den Arzt des Weißen Hauses, Dr. Richard Tubb, fragte, ob er mir etwas gegen die Schwellung geben könnte. Er sagte, klar, wir besorgen dir was, sobald wir im Flugzeug sind.
Sonja Ross, Reporterin, Associated Press. Es war ein stinknormaler Termin. Aus dem Stab waren nur Mitarbeiter aus der zweiten Reihe dabei und viele der wichtigen Journalisten waren gar nicht erst erschienen. Ein Trip für Anfänger.
Mike Morrell, Berichterstatter des Präsidenten, CIA. Ich betrat die Suite des Präsidenten für sein morgendliches Briefing über die Sicherheitslage. Um ihn herum standen jede Menge Frühstückssachen, aber er hatte nichts davon angerührt. Damals war die zweite Intifada in vollem Gange und die CIA-Berichte zu der Zeit legten einen Schwerpunkt auf den Israel-Palästina-Konflikt. Der Bericht enthielt nichts über Terrorismus, reine Routine.
Andy Card, Stabschef des Weißen Hauses. Der Präsident war bester Laune. Er legte diesen für ihn typischen Gang an den Tag.
B. Alexander Sandy Kress, leitender bildungspolitischer Berater, Weißes Haus. Das waren wohl die letzten sorgenfreien Momente, die er während seiner Amtszeit erlebte.
Andy Card. Ich erinnere mich, dass ich ihm wortwörtlich sagte, das sollte heute ein lockerer Tag werden. Das waren meine Worte. Das sollte heute ein lockerer Tag werden.
Sie werden Ihren Flug verpassen. Beim Einchecken. Als Amerika langsam erwachte, betraten zwei Männer den Portland International Jetport in Portland, Maine, für ihren Frühflug nach Boston. Sie checkten um 5.43 Uhr ein. Im Laufe des Morgens checkten insgesamt 17 Männer an drei großen Flughäfen des Landes für ihre Flüge ein: Logan International, Boston, Dulles International, Washington und Newark International, New York. Zwar wurden einige von ihnen zu einer zusätzlichen Sicherheitskontrolle gebeten und ihr Aufgabegepäck durchsucht, aber niemand achtete auf die Messer, die sie mit an Bord nahmen. Die waren unter den damals geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht verboten. Die Männer machten sich auf den Weg zu ihren sorgfältig ausgewählten Überlandflügen. Sie hatten unter den für diesen Dienstag geplanten fast 40.000 Inlandsflügen insgesamt 4 Flugzeuge ins Visier genommen.
Mike Tuhey, Mitarbeiter in der Abfertigung, Portland International Jetport. Alle hatten gute Laune. Es war ein herrlicher Tag und die Dinge liefen wie am Schnürchen.
Vaughn Alex, Mitarbeiter in der Abfertigung Washington Dulles Airport, Virginia. Diese beiden Typen liefen zur Eingangstür rein und schauten sich suchend um. Die wussten nicht, wo sie hin mussten.
Mike Tuhey. Ich sah diese beiden Jungs dort stehen, wie sie sich umschauten. Ich guckte mir ihre Tickets an und sagte überrascht, »Wow, Tickets für die erste Klasse.« Man bekommt heutzutage quasi keine Tickets für $2,400 mehr zu sehen. Als sie eintrafen, waren es nicht mal mehr 30 Minuten bis zum Abflug. Der jüngere von den beiden stand etwas abseits auf der rechten Seite. Ich stellte die üblichen Fragen. Hat ihnen jemand etwas zur Mitnahme gegeben? War ihr Gepäck nach dem Packen unbeaufsichtigt? Er schüttelte den Kopf und lächelte mich an. Also war es in Ordnung.
Vaughn Alex. Wir hatten gerade den morgendlichen Check-in beendet. Der Schalter war frei. Ich sagte zu meinem Kollegen, hier sind die Namen der Passagiere, die verspätet sind, aber ich denke, wir können sie noch an Bord nehmen.
Mike Tuhey. Ich sagte, Mr. Atta, wenn Sie jetzt nicht losgehen, verpassen Sie Ihren Flug.
Ein echtes Glücksgefühl. 8 Uhr morgens in New York City. Das World Trade Center hatte die beiden höchsten Gebäude New Yorks. Seit fast 30 Jahren waren sie das Wahrzeichen der Skyline von Manhattan. Die Zwillingstürme ragten 415 und 417 Meter in den Himmel und verfügten beide über jeweils 110 Stockwerke. Der Nordturm mit der Adresse World Trade Center 1 und der Südturm mit der Adresse World Trade Center 2 waren das Kernstück eines 16 Hektar umfassenden Bürokomplexes von insgesamt 7 Gebäuden im Herzen des Financial District von Lower Manhattan. Das zu Füßen der beiden Türme befindliche World Trade Center 3 beherbergte ein 22-stöckiges Marriott Hotel. Darum herum befanden sich 4 weitere Gebäude auf dem Gelände: World Trade Center 4, ein 9-stöckiges Gebäude, das zu großen Teilen von der Deutschen Bank genutzt wurde, World Trade Center 5, ebenfalls ein 9-stöckiges Bürogebäude, World Trade Center 6, ein 8-stöckiges Gebäude, in dem das US Customs House von New York und andere Regierungsinstitutionen angesiedelt waren, schließlich World Trade Center 7, ein 47-stöckiges Gebäude, zu dessen Mietern unter anderem das Office of Emergency Management gehörte, die Katastrophenschutzbehörde der Stadt New York. Unter dem ganzen Komplex befand sich ein Einkaufszentrum mit Restaurants und ungefähr 80 Ladengeschäften. Eigentümer des World Trade Center war die Port Authority of New York and New Jersey, eine 1921 gegründete Regierungsbehörde, die auch für die Aufsicht über die New Yorker Flughäfen LaGuardia, Kennedy und Newark, den Port Authority Bus Terminal, die Pendlerzüge des PATH Systems, wie auch für die Tunnel und Brücken zwischen den beiden Bundesstaaten zuständig ist. Die Behörde verfügt über ihre eigene Polizeitruppe, das Port Authority Police Department, PAPD, dem im Jahr 2001 insgesamt 1331 Beamte angehörten, die alle eine zusätzliche Grundausbildung in der Brandbekämpfung absolviert hatten. Im Juli 2001 hatte der Immobilienmogul Larry Silverstein einen Pachtvertrag über 99 Jahre für die Zwillingstürme, die Gebäude World Trade Center 4 und World Trade Center 5 sowie die unterirdische Mall abgeschlossen. Am Morgen des 11. September 2001 strömten die ersten der insgesamt 50.000 dort arbeitenden Menschen zu ihren Arbeitsplätzen auf dem Gelände des World Trade Center. Jedes Stockwerk des Nord- und des Südturms umfasste einen ganzen Hektar Bürofläche. An einem normalen Tag besuchten im Schnitt 70.000 Menschen die Gebäude zu geschäftlichen Besprechungen, zum Einkaufen, zu einem Essen im Restaurant Windows on the World oben im Nordturm oder um den Blick von der öffentlichen Besucherterrasse auf der obersten Etage des Südturms zu genießen. Für sie alle war es ein ganz normaler Morgen.